HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Josef Schuster, Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Schön, dass Sie bei uns sind, Josef Schuster. Sie leben in Würzburg, führen dort eine Arztpraxis mit Schwerpunkt Magen- und Darmspiegelungen und sind seit November 2014 Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland. Das gilt als eines der schwierigsten Ehrenämter dieser Republik. Fühlen Sie sich so schwer beladen?
Die Frage, ob es das schwerste oder eines der schwersten Ehrenämter in der Republik ist, vermag ich nicht zu beurteilen, denn ich kenne ja nun nicht alle Ehrenämter, die es in Deutschland gibt, und das sind zahlreiche und die sind, weiß Gott, bestimmt nicht alle leicht. Beladen würde ich nicht sagen. Sicherlich ist es eine Funktion, die zum einen zeitaufwendig ist, die, so meine ich, auch eine Verantwortung bedarf. Mal das Wort auch zu überlegen, das man sagt, oder das Wort zu überlegen, das man nicht sagt. Nicht immer kalkulierbar, denn es gibt Ereignisse, die auch ein rasches Statement, eine rasche Intervention bedürfen. Also insoweit macht es das Leben ein bisschen aufregender und auch ein bisschen spannender.
Haben Sie sich mal so richtig geärgert über Journalistinnen oder Journalisten, die etwas aus dem Zusammenhang gerissen haben?
Da habe ich mich nicht über den Journalisten geärgert, sondern ich habe mich geärgert über das Medium. Es war ein Interview und wie im Printmedium üblich wird die Überschrift separat gemacht und nicht von dem Journalisten, der mich interviewt hat. Es ging damals um die Frage der Migration, der Zuwanderung. Es war in der allgemeinen Diskussion die Frage einer Obergrenze ja oder Obergrenze nein. Und ich hatte in dem Interview gegenüber dem Journalisten gesagt, dass ich davon ausgehe, und wir sprechen jetzt vom Herbst, Dezember war es 2015, dass man früher oder später über eine Begrenzung der Zuwanderung nicht herauskommen wird. Und dann erschien in diesem sehr weit verbreiteten Printmedium die Überschrift Schuster für Obergrenze. Genau das habe ich nicht gesagt und auch bewusst nicht gesagt. Darüber habe ich mich damals schon geärgert.
Haben Sie angerufen?
Direkt angerufen, nicht, was soll man daraus machen? Dann ein Widerruf, Schuster nicht für Obergrenze, heißt, er hat auch gesagt, er ist für eine Begrenzung. Ich habe aber bei passender Gelegenheit dies gegenüber diesem Medium, dem Journalisten, aber auch dem Medium zum Ausdruck gebracht, unabhängig davon. Übrigens wird der gleiche Journalist in den nächsten Tagen zu einem Gespräch wieder einmal nach Würzburg kommen, also wieder zu einem Interview. Also so nachhaltig ist der Ärger auch nicht.
Obergrenze, Begrenzung. Was ist denn jetzt der Unterschied?
Die Obergrenze in meinen Augen ist eine starre Grenze, eine starre Linie, die dann gegebenenfalls nicht überschritten werden darf. Bei der Begrenzung gibt es doch nicht nur die zahlenmäßige Frage, sondern auch die Frage, wer hier das Recht hätte, nach Deutschland zu kommen, unter welchen Voraussetzungen. Und damit gibt es dann auch die Möglichkeit einer Begrenzung, die eben keine starre Linie, keine starre Zahl ist, im Gegensatz zur Obergrenze.
Würde voraussetzen, dass wir ein Einwanderungsgesetz bekämen, weil wir ja dann definieren können, wen wollen wir haben. Das, hat es was mit Asyl zu tun oder hat es was mit Einwanderung zu tun?
Wobei ich mit dem Begriff der Begrenzung nicht am Asylrecht, wie es das Grundgesetz kennt, wackeln oder daran irgendwie etwas dieses ablehne. Das Asylrecht ist aus gutem Grund im Grundgesetz enthalten. Genau. Aber ich sehe natürlich, und wir sind ja heute in einer ganz anderen Situation wie 2015, die Zahlen der Menschen, die heute nach Deutschland kommen, sind ja nicht vergleichbar mit der Situation vor 4 Jahren. Und insoweit meine ich doch recht unproblematisch. Aber ganz klar ist es, dass bei einer Zuwanderungswelle nach Europa ich eine europäische Gesamtverantwortung sehe und dies auch nicht bei einem oder auch nur wenigen Ländern in der Verantwortung bleiben kann.
Der Zentralrat der Juden in Deutschland ist die Dachorganisation der jüdischen Gemeinden und Landesverbände. Er wurde am 19. Juli 1950 in Frankfurt am Main gegründet und hat seit 1999 seinen Sitz in Berlin. Fliegen Sie wöchentlich nach Berlin oder fahren Sie mit dem Auto?
Es ist unterschiedlich. Also A, nicht wöchentlich, bedarfsabhängig. Das kann tatsächlich aber auch mal sein, dass es in einer Woche 2, vielleicht auch 3-mal ist. Es gibt aber auch mal Phasen, wo ich 4 Wochen nicht in Berlin bin. Wie ich nach Berlin fahre, mitunter fliege ich, mitunter fahre ich mit dem Auto. Das hängt von der Art der Termine, auch der Uhrzeit der Termine ab, wie es dann auch Zeitmanagement am besten zu lösen ist.
Sie vertreten die Interessen von rund 100.000 jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern in 108 Gemeinden. Was sind denn heute, Josef Schuster, die größten Probleme in den Gemeinden?
Wir müssen differenzieren, welche Probleme stellen sich innerjüdisch da in den Gemeinden oder zwischen den Gemeinden und welche Probleme stellen sich für jüdische Menschen im Kontext der Gesamtbevölkerung da, also gegenüber der nichtjüdischen oder mehrheitlich nichtjüdischen Bevölkerung.
Ich meine jetzt innerjüdisch.
Innerjüdisch. Innerjüdisch haben wir, denke ich, zwei weiterhin große Fragen. Einmal die unterschiedlichen Denominationen des Judentums, von liberal bis konservativ orthodox. Hier gibt es ja unterschiedliche Praktiken der Religionsausübung. Der Grundglaube ist ja im Prinzip identisch. Es ist ja nur die Frage, wie ich die jüdische Religion praktiziere. Aber hier gibt es sicherlich widerstrebende Vorstellungen, die unter einem Hut, unter einem Dach zu halten, auch hier mal vermittelnd zu wirken, ist sicherlich eine der Aufgaben. Nicht nur das, genauso steht auch heute 25, 26, fast 30 Jahre nach Beginn der Zuwanderung zahlreicher jüdischer Menschen aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Für die älteren Menschen weiterhin die Frage der Integration, denn diese Zuwanderung war ja bis zum Jahr 2005. Aber es geht gerade auch darum, und das haben wir wohl auch mit christlichen Kirchengemeinden gemeinsam oder ähnlich, junge Erwachsene, jüngere Menschen die Religion nahezubringen, aber auch an der Religion und in den jüdischen Gemeinden zu halten. Es ist ein Phänomen generell, dass junge Menschen, wenn das Studium abgeschlossen ist, wenn es losgeht mit dem beruflichen Werdegang, wenn auch der Zeitpunkt der Familiengründung, dass es dann andere, vielleicht für den einen oder anderen, wichtigere Themen gibt wie Religion und jüdische Gemeinde. Da will ich meine eigene Person vor 30 Jahren auch nicht ausnehmen. Aber es geht dann darum, diese Menschen wieder ihrer Religion nahezubringen, vor allen Dingen aber auch wieder aktiv in die jüdischen Gemeinden einzubinden, denn es geht hier auch um die Zukunft jüdischen Lebens in Deutschland.
Und wie machen Sie das?
Wir machen es, denke ich, wohl ähnlich auch wie Kirchengemeinden. Wie bekomme ich Eltern in eine jüdische Gemeinde, indem ich Aktivitäten für Kinder entwickle? Und wenn das Kind das Interesse hat, auch zu Gleichaltrigen in eine jüdische Gemeinde zu kommen, dann kommen erstmal die Eltern in Anführungszeichen zwangsweise mit. Wir haben ein Programm entwickelt, hebräisch Mishpacha, Familie. In dem Moment, wenn uns bekannt wird über die Gemeinde, dass Schwangerschaft besteht, mit Informationsmaterial versorgt wird und wenn dann das Kind auf der Welt ist, auch natürlich mit Informationsmaterial, ganz allgemein über Kindererziehung, aber da ist auch ein bisschen Spielzeug dabei fürs Kind. Also ist in meinen Augen sehr attraktiv gemacht, hat natürlich Bezug auch zu jüdischen Feiertagen, aber ich würde behaupten, 80% der Materialien wäre für jedermann in der Situation von Interesse. Allerdings, wenn man die Information möchte, dieses Päckchen möchte, dann kann man sich anmelden, aber man muss es sich halt in der zuständigen Gemeinde abholen. Ach. Und auf die Art und Weise kommt man doch wieder in Kontakt auch mit seiner eigenen jüdischen Gemeinde.
Als Zentralratspräsident haben Sie viele Vermittlungsaufgaben. Sie haben ja gerade schon gesagt, das Liberale mit dem Orthodoxen, mit den Glaubensrichtungen zu verbinden. Übrigens fällt mir ein, in Frankfurt läuft das ganz gut.
In Frankfurt läuft das in meinen Augen musterhaft und ich nehme immer gerne als Beispiel die Synagoge in der Freiherr-von-Stein-Straße in Frankfurt. Ein altehrwürdiges Gebäude, in dem eine große Hauptsynagoge ist, in dem es noch einen kleineren Nebensynagoge gibt, die etwas orthodoxer ausgeprägt ist. Und im gleichen Haus gibt es einen Raum für einen liberalen Gottesdienst mit einer Rabbinerin. Die Rabbinerin als Frau in diesem Amt im orthodoxen Judentum völlig undenkbar. Und trotzdem, das Dach der Synagoge Freiherr von Steinstraße, es hält.
Das ist Elsa Klappek, ne?
Richtig, Frau Klappek, ja.
Ja, und das funktioniert.
Das funktioniert. So sollte es eigentlich sein. Soweit ist für mich die jüdische Gemeinde Frankfurt ein Musterbeispiel einer jüdischen Gemeinde.
Sind Sie als Zentralratspräsident mal richtig laut geworden?
Es ist nicht so ganz meine Natur, richtig laut zu werden. Ich denke, Schreien ist nicht so das Meinige. In meiner Eigenschaft als Zentralratspräsident kann ich mich eigentlich nicht erinnern. Es kann schon mal sein, dass ich in einer Gremiensitzung deutlich werde, aber schreien, nein.
Sie gelten als freundlich, zurückhaltend, souverän, nicht aus der Ruhe zu bringen, sachlich und nachdenklich. Was habe ich vergessen?
Das genügt doch, oder?
Das genügt.
Also das genügt. Vielleicht fehlt ein Punkt noch, aber der hat natürlich auch mit dem Amt des Zentralratspräsidenten wenig oder gar nichts zu tun. Ich bin auch ein Familienmensch.
Was heißt das?
Familienmensch heißt, dass die Familie auch oder nicht nur auch, sondern auch eine wesentliche Bedeutung in meinem Leben hat. Das ist im Klartext meine Frau und das sind die Kinder, das sind die Schwiegertochter, das sind Enkelkinder. Das ist für mich schon ein wichtiger Teil meines Lebens und ich versuche auch dafür, mir Freiraum zu schaffen.
Das heißt, Zeit haben Sie wenig. Sie haben Ihre Praxis, Sie haben das wirklich umfangreiche Ehrenamt und Sie fahren auch noch alle 14 Tage Ihre Einsätze als Notarzt. Ja, muss das denn sein?
Nein, das müsste nicht sein. Aber die Notfallmedizin ist so ein medizinisches Hobby von mir. Seit meiner Zeit als Stationsarzt einer internistischen Intensivstation in meiner Heimatstadt Würzburg. Und ehrlicherweise möchte ich aber auch nicht in die Situation kommen, notfallmedizinisch nicht mehr fit zu sein, wenn sich die Situation, und die kann sich und mitunter ergibt sie sich auch, im ganz normalen Praxisalltag ergibt.
Also Sie wollen davon nicht lassen. Was haben Sie sonst für Hobbys?
Ich reise gerne. Und zwar da ganz unterschiedliche Gebiete. Also es gibt jetzt nicht das Reiseziel, das es unbedingt sein muss. Da haben meine Frau und ich aber auch wenig Meinungsverschiedenheiten miteinander, dass wir uns da eigentlich immer sehr schnell auf ein Reiseziel einigen. Derzeit ist das eher etwas im Näheren, also im europäischen Bereich. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir einen Hund haben, der nicht mehr so ganz jung ist. Und also Flugreisen für einen Hund sind eh nicht so richtig ideal. Und den wollen wir eigentlich bei uns haben und nicht jetzt in fremde Hände geben. Und insoweit gibt es ja auch viele Reiseziele, die man ideal von Deutschland aus, von Würzburg aus, mit dem Auto ansteuern kann.
Das heißt, der Hund kommt mit?
Dann kommt der Hund selbstverständlich mit.
Mögen Sie eigentlich das Scheinwerferlicht, die mediale Aufmerksamkeit?
Ob ich sie mag? Also es ist, weiß Gott, denke ich so, dass ich nicht automatisch lächle, wenn es nachts blitzt, weil ich meine, dass fotografiert wird. Es gehört einfach zu diesem Amt dazu, dass es eine gewisse mediale Aufmerksamkeit gibt, war mir klar, wie ich das Amt übernommen habe. Ein Amt, nach dem ich ja eigentlich nie gestrebt habe. Ich war unter meinem Amtsvorgänger Dieter Graumann, der ja aus Frankfurt kommt und auch weiterhin in Frankfurt lebt, war ich Vizepräsident und habe mich in dieser Rolle sehr wohl gefühlt. Es gab persönliche Gründe, warum Dieter Graumann dann nicht zur Wiederwahl angetreten ist. Und da sah ich mich ein wenig in der Verantwortung. Aber wenn Sie mich vor 10 Jahren gefragt hätten, ob ich dieses Amt anstrebe oder mir überhaupt für meine Person vorstellen kann, hätte ich das definitiv verneint.
Sie haben eine sehr interessante Familiengeschichte, Josef Schuster. Darüber sprechen wir gleich. Erst hören wir eine Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Machen Sie eigentlich selber Musik?
Ja, als Jugendlicher habe ich Akkordeon gelernt, aber ich glaube, seitdem ich 16, 17, 18 bin, definitiv kein Instrument mehr gespielt.
Ausgesucht haben Sie sich Partymusik von Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Warum das?
A, finde ich es eine sehr schöne Melodie und sie hat eine Verbindung. Es war, vielleicht weil es von den beiden auch ein gewünschtes Lied war, eine zentrale Rolle gespielt bei der Hochzeitsfeier unseres Sohnes beziehungsweise mit unserer Schwiegertochter.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Josef Schuster, Orthodoxer. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Und das war gerade richtig Partystimmung. Wir machen jetzt nicht mit Party weiter, sondern mit Ihrer berührenden Familiengeschichte. Geboren sind Sie 1954 in Haifa in Israel. In dem Jahr kehrte Ihr Großvater Israel den Rücken und kam zurück nach Würzburg. Nein?
So war es nicht ganz.
Wie war es denn?
Ich bin 54 in Haifa geboren, stimmt. Die Überlegungen des Großvaters zurückzukehren war 1956, 2 Jahre später.
Ach genau, der ist 56 zurückgegangen. Mhm. Ihre Eltern folgten aber auf dem Fuße.
Mein Vater, der zu diesem Zeitpunkt, nachdem er emigrieren konnte, auch beruflich gut Fuß gefasst hatte in Israel, hat dann gesagt, er könne seine betagten Eltern, beide waren über 80 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt, nicht alleine zurückgehen lassen, hat sich zunächst für 2 Jahre beurlauben lassen und ist mit seinen Eltern, aber natürlich auch seiner Frau und mir nach Deutschland gegangen. Grundbesitz gab und gibt es in Bad Brückenau, da gab es aber dann in den 50er Jahren keine jüdische Gemeinde mehr, vor der Shoah ja. Die nächstgelegene jüdische Gemeinde war und ist Würzburg und das war der Grund, warum die Großeltern sich entschlossen haben, nach Würzburg zu gehen.
Also nicht nach Brückenau, sondern nach Würzburg.
Nach Würzburg.
Und da muss man ja auch sagen, die jüdische Gemeinde in Würzburg, das war auch ein bisschen atypisch, die ist bereits 1945 wieder gegründet worden von Juden aus der Region. Das war ja sehr früh.
Es war ja so, dass in der Nähe von Würzburg in Giebelstadt ein sogenanntes DP-Lager, ein Lager für Displaced Persons war, also jüdische Menschen, die nach der Befreiung der Konzentrationsläger zunächst nicht wussten, wohin sie gehen sollten. Und das Besondere an der Wiedergründung der jüdischen Gemeinde in Würzburg im Juli 1945, kurzer Einschub, die Stadt Würzburg wurde durch den Bombenangriff im März 1945 fast vollständig zu 80% zerstört, Kriegsende dann im Mai. Und aus diesem Lager der Displaced Persons haben sich, und das war das Besondere, Menschen zusammengefunden, die alle hier oder die meisten aus dieser Region, aus Mainfranken, stammten. Vor der Shoah die Region mit der größten Anzahl jüdischer Gemeinden bezogen auf die Fläche deutschlandweit und haben hier die jüdische Gemeinde in Würzburg wieder begründet.
Sie sind, wie ich finde, in einem atypischen jüdischen Haushalt aufgewachsen. Die Nazis haben ihre Großeltern ermordet, ihr Vater hat im KZ gesessen. Sie haben aber zu Hause über den Holocaust, die Shoah, geredet. Das war in den meisten jüdischen Häusern nicht so. Das war ein Tabuthema, das war bei Ihnen zu Hause anders. Warum war das anders?
Also die Großeltern mütterlicherseits, meine Mutter stammte aus Oberschlesien, die wurden in Auschwitz ermordet. Mhm. Ich glaube auch, das Zurückkehren war für meine Mutter deutlich schwieriger für meinen Vater. Sie kam ja auch in eine völlig neue Gegend. Sie hatte mit Unterfranken, mit Würzburg oder mit Mainfranken oder Bayern überhaupt keine Bezugspunkte gehabt.
Wo haben Ihre Eltern sich kennengelernt?
In Israel.
In Israel.
1953, also auch schon im Staat Israel. Ausgewandert sind sie ja noch nach Palästina, das war vor der Staatsgründung, haben sich in Israel dann kennengelernt. Für meinen Vater war es sicherlich leichter, weil er ja auch schon in Würzburg zur Schule gegangen ist. Das war jetzt vom Terrain her erstmal nichts Neues. Trotz allem habe ich beide Elternteile so kennengelernt, dass sie sehr offen waren und nicht so durch die Stadt gegangen sind. Was hat der oder die, an dem er gerade vorbeigeht, denn eigentlich wohl vor 15 Jahren, 17 Jahren, 14 Jahren, wann es auch war, damals getan? Und genauso war auch das Verhalten zu Hause. Es wurde über das Thema des Dritten Reichs, der Shoah, gesprochen, aber auch im altersentsprechenden Kontext. Ich war ja nun 2 Jahre alt, wie ich nach Würzburg kam. Ich wurde, glaube ich, altersgemäß schon mit dem Thema vertraut gemacht, aber ohne jetzt sprechen wir über. Wenn sich das Thema beim Mittagstisch oder beim Abendessen oder sonst wie ergeben hat, wurde drüber gesprochen, aber das musste nicht sein. Je nachdem, auf der anderen Seite lag meinem Vater sehr viel daran, zur alljährlichen Gedenkfeier in die KZ-Gedenkstätte Dachau zu fahren. Und er hat mich dann, zusammen mit meiner Mutter, aber hat mich, da war ich so ungefähr 6, 7 Jahre alt, das erste Mal dorthin mitgenommen und hat mir dort auch sehr sachlich geschildert, Baracke 4, hier habe ich gelebt. Meine Eltern, ich kann mich daran nicht mehr erinnern, haben mir nur nachher gesagt, ich hätte dort immer wieder bei meinem ersten Besuch gesagt, ich will hier weg, ich will hier weg. Aber sie haben mich mit der Geschichte ja, natürlich aufwachsen lassen.
Ihre Gemeinde ist eine orthodoxe Gemeinde, Ihre Gemeinde in Würzburg. Die Mitglieder befolgen streng die Gesetze der Tora. Am Schabbat, also am Samstag, ruhen die Geschäfte. Ruhen die bei Ihnen auch, Josef Schuster?
Das müssen wir, glaube ich, auch ein bisschen relativieren. Die jüdische Gemeinde in Würzburg ist in Erinnerung an den sogenannten Würzburger Rav, Rabbiner Seligmann Beer Bamberger, traditionell moderne Orthodoxie ausgerichtet. Das bedeutet im Klartext, dass in den Räumlichkeiten der jüdischen Gemeinde in Würzburg alle Religionsgebote soweit irgendwie möglich beachtet werden. Zum Beispiel ist im Judentum nicht erlaubt, am Sabbat Licht anzumachen. Stichwort Arbeitsverbot. Früher war Lichtmachen ja nun mit Feuer machen doch eine Arbeit. Man behilft sich aber auch mit moderner Technik. Der Hersteller von Zeitschaltuhren ist heute noch glücklich über den Auftragsumfang beim Neubau des jüdischen Gemeindezentrums. Das bedeutet aber jetzt nicht, dass alle oder auch die meisten der Mitglieder der jüdischen Gemeinde orthodox leben. In den Räumen der Gemeinde werden die Gebote beachtet. Was der Einzelne tut oder was der Einzelne nicht tut, was er hält oder nicht hält, das, und das ist im Judentum so, ist die persönliche Entscheidung des Einzigen. Da gibt es auch keinen Beichtstuhl, wo er beim Rabbiner beichten muss, sondern das ist eine Geschichte, die jeder selber mit dem Herrgott ausmachen muss. Und wenn es auch am Sabbat ein Verbot gibt, Auto zu fahren, Stichwort Strom, Stichwort Arbeitsverbot, so haben wir auch einen, wie ich meine, sehr weisen Rabbiner, Herrn Rabbiner Ebert in Würzburg, der einmal gesagt hat, ich bin doch nicht der Polizist vom lieben Gott. Ich freue mich über jeden, der zum Gottesdienst kommt und es ist nicht meine Fragestellung, wie er gekommen ist. Und ich denke, das ist das, was ich unter einer weltoffenen, traditionellen Judentum mir vorstelle. Eine solche Gemeinde bietet den Vorteil, dass jeder Jude, der in Würzburg lebt oder auch in Würzburg zu Gast kommt, ist in die Gemeinde kommen kann. Er weiß, es gibt dort nur eine koschere Küche. Er weiß, dort werden die Gebote beachtet. Ob er selber Wert drauf legt, spielt ja letztendlich dann für die Gemeinde keine Rolle.
Das heißt, jeder muss sich mit sich ausmachen und jeder, mit seinem Gott,
genau,
was er tut
also
oder
mit
nicht
Gott.
Tut.
Ist nicht im Judentum so, dass jeder einen eigenen lieben Gott hat.
Nein,
so
nein,
ist
nein,
es nicht.
Wir haben alle einen Gott.
Genau.
Koscher. Kochen Sie zu Hause koscher?
Ja, also das heißt, wir haben ähnlich wie in meinem Elternhaus einen koscheren Haushalt und das bedeutet, dass sämtliche Fleischprodukte, die bei uns zu Hause zur Verwendung kommen, koscher sind, das heißt von einem koscheren Metzger. Da gibt es entweder die Möglichkeit, dass man, und das machen wir so zweimal im Jahr, dann, wo es einen größeren koscheren Supermarkt gibt, nach Straßburg fährt. Aber es gibt sehr wohl auch die Möglichkeit, koschere Lebensmittel und auch koschere Fleisch- und Wurstwaren in Frankfurt zu beziehen.
Koscher heißt, Sie essen kein Wild, Sie essen kein Schwein.
Genau, das Tier muss gespaltene Wiederkäuer sein und gespaltene Hufe haben und es muss geschächtet sein, denn das Judentum verbietet den Blutgenuss. Mhm. Blutgenuss im Sinne von genießen, essen oder trinken beinhaltet nicht, ausdrücklich nicht eine eventuell aus medizinischen Gründen notwendige Bluttransfusion. Zur Erhaltung des Lebens gibt es keine Diskussion, die steht außerhalb jeder Problematik und ist selbstverständlich deshalb erlaubt.
Und Milch darf nicht zusammen.
Milch und Fleisch darf nicht in einer Mahlzeit zusammen gegessen werden. Du sollst das Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen.
Na, das dürfte ja in der Praxis gar kein Problem sein. Das auch getrennt in zwei verschiedenen
Töpfen.
Das
Sahnegeschnetzelte ist allerdings am jüdischen Speisezettel dann eher verpönt.
Ihre Vorfahren waren alle Kaufleute. Sie sind der erste Arzt. Was haben Ihre Eltern dazu gesagt, als Sie gesagt haben, ich möchte Medizin studieren?
Also ich habe eigentlich nicht gesagt, ich möchte Medizin studieren, sondern ich habe in Würzburg Abitur gemacht und hatte dank der damals neu eingeführten Kollegstufe, wo ich Sprachen ein bisschen mehr beiseite lassen konnte, ein ja doch sehr gutes Abiturzeugnis. Und damit standen mir einige Optionen offen. Und ich selber habe zum Zeitpunkt des Abiturs, war ich mir nicht ganz im Klaren, was will ich jetzt machen? Will ich Medizin machen? Es war klar mit dem Schnitt, damals musste man auch noch nicht 0,8 haben, mit 1,3 hat man Medizin studieren können. Will ich Medizin studieren oder will ich Jura studieren? Auch das hätte mich sehr interessiert. Ich habe dann nach dem Studium zunächst dieses für Medizinstudium vorgeschriebene Pflegepraktikum 2 Monate gemacht an einer Würzburger Klinik und habe gesagt, okay, das gefällt mir, dann mache ich Medizin. Ein Berufswunsch, der bei meinen Eltern auf offenen Ohren gestoßen ist, denn Medizin ist natürlich, und hier muss man die eigene Geschichte der Eltern ja auch im Hinterkopf haben, ein Beruf, der letztendlich weltweit anwendbar ist, wenn es auch zum Beispiel in den USA die Notwendigkeit gibt, eine neuerliche Prüfung zu machen. Aber zunächst einmal ist es ein Berufswunsch oder ein Beruf, den es weltweit gibt. Bei Juristen ist es schon ein bisschen schwieriger, hier mit deutschen juristischen Kenntnissen im Ausland tätig zu sein.
Kennengelernt haben Sie Ihre Frau, eine Berlinerin, auf einem Seminar für jüdische Jugendliche in Davos. Diese Seminare, Josef Schuster, die dienen auch als Heiratsmarkt, ne?
Ja, also man muss es ganz ehrlich und offen sagen, sie sind jetzt nicht ein klassischer Heiratsmarkt. Man soll sich nicht vorstellen, dass das letztendlich das Ziel dieser Veranstaltungen ist. Aber auch wenn der Zentralrat der Juden einmal im Jahr einen Jugendkongress macht, also für junge jüdische Menschen, Altersklasse 18 bis 35, etwa 400 Teilnehmer, und es sich dort ergibt, dass Herr A. Fräulein B. kennenlernt, dann sieht das der Zentralrat definitiv nicht problematisch, sondern freut sich darüber.
Es ist ja nicht so einfach, jüdisch zu heiraten. Die Auswahl ist nicht so groß vor Ort. Und das stellt Menschen, die jüdisch heiraten wollen, schon vor Probleme. Ich habe mal ein Gespräch geführt mit einem jüdischen Heiratsvermittler. Der hatte wirklich gut zu tun. Weltweit.
Natürlich ist die Auswahl dadurch ein wenig begrenzt, dass man sich als Eltern freut, wenn die Kinder Veranstaltungen besuchen, wo eben andere, auch andere jüdische Jugendliche sind. Ist auch klar, ist aber auch eine Frage natürlich der häuslichen Einstellung. Also ich weiß, dass sowohl für Sohn wie für Tochter eigentlich sehr früh klar war, dass sie einen jüdischen Partner heiraten wollen. Der Sohn hat entsprechend eine jüdische Frankfurterin geheiratet und die Tochter, die Ärztin in der Schweiz ist, hat ebenfalls einen jüdischen Partner aus München.
Wie wäre Ihre Reaktion gewesen als Vater, wenn Ihre Kinder sich beispielsweise, ich nehme jetzt mal keinen Christen, ich nehme jetzt mal einen Moslem, entschieden hätten?
Ich denke, letztendlich müssen die beiden miteinander leben. Dass jüdische Eltern, ich glaube, bei religiös ausgerichteten Menschen auch in anderen Konfessionen sich natürlich freuen, wenn der Sohn oder die Tochter einen Partner gleichen Religion hat. Ich glaube, das ist nicht verwerflich und auch normal, aber letztendlich müssen die beiden miteinander auskommen. Und es geht nicht darum, ob die Schwiegereltern mit dem Schwiegersohn unter diesem Aspekt, den Sie gerade genannt haben, nun ganz glücklich sind oder nicht. Und außerdem muss man ja hier auch sagen, wenn es um die Frage geht der muslimischen Religion, dann sehe ich die in der Situation nicht anders, als wenn es ein christlicher Partner gewesen wäre. Auch ich, das hat jetzt nichts mit Ehe zu tun, aber habe in meinem Freundeskreis Menschen muslimischen Glaubens und wir verstehen uns sehr gut.
Sie haben uns noch eine Musik mitgebracht, nämlich, und das kann ich überhaupt nicht aussprechen, wie heißt das? Shechianu?
Shechianu Vehikimanu.
Ja, sagen Sie es nochmal.
Shechianu Vehikimanu, ein eigentlich Segensspruch, wenn einem etwas Gutes widerfährt. Der wird zum Beispiel immer dann gesagt, wenn man das erste Mal im Jahr eine Obstsorte isst. Wird immer gesagt bei jedem Feiertag, wenn der kommt, man dankt Gott dafür, dass man diesen Tag hat erleben oder erleben darf.
Cantata of the Bitter Herbs, Opus 65, eine Passafestkantate für Sprecher, Solisten, Chor und Sinfonieorchester. Das ist ganz groß. Hier präsentiert das der Chor der Prager Philharmoniker und das Orchester der Tschechischen Philharmonie, die regiert von Gerard Schwarz.
Thank you.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Josef Schuster, Antisemitismusbekämpfer. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Wir haben es in Deutschland mit Antisemitismus zu tun, das ist unbestritten. Vor 4 Jahren haben Sie davor gewarnt, die Kippa in bestimmten Problemvierteln zu tragen. Das hat übrigens auch der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, getan. Das gab auch Widerstand von jüdischer Seite. Bleiben Sie dabei?
Ich habe das erste Mal tatsächlich im Februar 2015 gesagt. An den Tag kann ich mich sehr gut erinnern. Und zwar Hintergrund war, dass an diesem Tag der Jugendkongress des Zentralrats in Berlin eröffnet wurde und ich am Morgen ein Radiointerview bei RBB gegeben habe und einen Satz gesagt habe, den ich auch für die damalige Zeit, wir reden von 2015, Februar, für eine innerjüdisch auf jeden Fall Binsenweisheit gehalten hatte. Ich habe diesem Satz überhaupt keine besondere Bedeutung beigemessen und war umso überraschter, als ich dann von meiner Pressesprecherin auf der Fahrt nach Berlin, die mich anrief, ob ich weiß, was ich losgetreten habe. Ich habe doch nur das gesagt, was leider Fakt ist. Ich habe diesen Satz auch danach nochmal 2 Jahre später gesagt und ihn modifiziert. Ich hatte ursprünglich von bestimmten Stadtvierteln gesprochen. Nach der Attacke auf einen jungen Mann, Prenzlauer Berg in Berlin, habe ich das mit den bestimmten Stadtvierteln auch leider streichen müssen und habe ihm generell vom großstädtischen Milieu gesprochen. Wenn das Gleiche durch den Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung Felix Klein gesagt wurde, ist das vom Wahrheitsgehalt völlig identisch. Aber es geht natürlich weniger darum, davor zu warnen, als die Strategien dagegen zu entwickeln. Und das ist eben auch das Aufgabengebiet, das ich im Bereich des Antisemitismusbeauftragten sehe.
Andere jüdische Mitbürger sagen halt, das sei eine Bankrotterklärung des Staates.
Ich würde jetzt nicht von einer Bankrotterklärung sprechen, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob eine solche Äußerung jetzt vom Vertreter jüdischer Gemeinden kommt oder von einem mit dem Thema betrauten Vertreter der Bundesregierung.
Ja, ist klar. Wann tragen Sie Ihre Kippa?
Ich trage meine Kippa, so wie ich es auch von meinem Elternhaus gewohnt bin, in der Synagoge, im Gottesdienst und beim Besuch des Friedhofs.
Wir verzeichnen rechtsextremistischen Antisemitismus, den von der politischen Linken und den von Muslimen, soweit ich das jetzt überblicke. Welchen halten Sie, Josef Schuster, für den gefährlichsten?
Jeder in seinem Bereich ist gefährlich und das Ganze ist eine wirklich schlimme Gemengesumme, die wir hier im Moment erleben. Das Problematische ist, dass die verschiedenen Formen des Antisemitismus in ihrer Entstehung ja auch überlappend sind und ineinander übergreifen.
Finden Sie, dass wir im Moment eine verschärfte Situation haben?
Ja, wir haben eine veränderte Situation in den letzten Jahren, letzten Monaten, wobei ich das Gefühl habe, dass die Anzahl der Menschen, die antijüdische Ressentiments haben, antisemitisches Gedankengut haben, die Anzahl sich nicht wesentlich verändert hat, aber man im Moment sich wieder das getraut zu sagen, was man lange Zeit gedacht hat, aber sich nicht getraut hat zu sagen. Das heißt, dass rote Linien über das Sagbare deutlich verschoben wurden und wenn es Politiker gibt, wie ein Herrn Höcke, der für eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad ist, wenn er aus der gleichen Partei es von einem Mahnmal der Schande gesprochen wird, dann werden hier Äußerungen getätigt. Wenn das doch die schon sagen, dann kann ich das doch als Otto-Normalverbraucher erst recht sagen. Und hier werden also diese Linien verschoben. Und es ist so, kann ich es nur interpretieren, Geschäftsmodell, der brauchen wir ja auch nicht um den heißen Brei rumreden, AfD, solche Äußerungen zu tun und sie dann ganz schnell wieder zu relativieren. Also 3 Schritte vor, wieder 1 Schritt zurück. Es ist erst einmal draußen, es ist im Land. Und das hat das Klima in Deutschland sicherlich verändert. Es gibt auch das sollte man jetzt nicht negieren, Antisemitismus unter Muslimen, unter arabischstämmigen Flüchtlingen, die nach Deutschland gekommen sind. Allerdings, einen solchen Antisemitismus gibt es nicht erst seit der Migrationswelle Ende 2015, sondern bereits im Sommer 2014, mehr als ein Jahr zuvor, sah sich der Zentralrat veranlasst, eine Demonstration oder eine Kundgebung in Berlin zu veranstalten zum Thema Nie wieder Judenhass, nachdem am Brandenburger Tor israelische Fahnen verbrannt wurden und Aussagen wie Kindermörder Israel Juden ins Gas getätigt wurden. Trotz allem, wir dürfen diesen Punkt des Antisemitismus unter Zuwanderern, auch unter den Migranten, 2015 Migrationswelle, dürfen wir nicht kleinreden, und es gilt ja auch alles in dieser Hinsicht zu tun. Wer in Deutschland leben will, muss sich im Klaren sein, dass es gewisse Vorgaben eines Zusammenlebens gibt. Dazu gehört klar, dass kein Antisemitismus akzeptiert ist, aber genauso die Gleichberechtigung von Mann und Frau oder auch die Akzeptanz unterschiedlicher sexueller Praktiken bzw. Ausrichtungen.
Ich zitiere Sie jetzt mal. Wer nicht bereit ist, unsere gesellschaftlichen Normen zu akzeptieren, der sollte kein dauerhaftes Bleiberecht in diesem Land erhalten.
Stimmt, dieser Satz stammt von mir und zu diesem Satz stehe ich uneingeschränkt weiter.
Dann wäre das ja ganz einfach, wenn wir mal die Menschen abschieben könnten, die keine Papiere haben und wo wir nicht wissen, in welches Land sollen wir sie abschieben, und die Länder sagen, behaltet die mal.
Die Bundesrepublik ist ein Rechtsstaat, sie bleibt ein Rechtsstaat. Insoweit wird man sich hier genau danach richten müssen. Allerdings geht es auch darum, dass man alles in dieser Situation dann daran setzen muss, wenn die Situation ist, dass derjenige nicht bereit ist, diese Normen, die wir in unserer Gesellschaft haben, zu akzeptieren, dass man dann alles dran setzen muss, um auch eine Abschiebung zu ermöglichen.
Juden in der AfD, die Gruppe gibt's. Kurzes Statement von Ihnen.
Wenn es ein Vorurteil gibt, ein Vorurteil, dass angeblich alle Juden klug sind, dann ist bewiesen mit dieser Gruppierung Juden in der AfD, dass es sich hier um ein falsches Vorurteil handelt.
Deutschland hat schon mal bei der Integration Fehler gemacht, nämlich der sogenannten Gastarbeiter in den 1960er und 70er Jahren, weil wir ja kein Einwanderungsland sind und da schon gar nicht waren. Es kamen Menschen, von denen wir dachten, sie gehen wieder weg. Sie blieben dann aber. Wir haben zum Teil Stadtteile in Köln oder auch im Ruhrgebiet oder sonst wo, wo Menschen aus bestimmten Ländern leben, die kein Deutsch sprechen, über Jahrzehnte kein Deutsch sprechen. Wir sollten diese Fehler nicht wiederholen. Setzen Sie sich dafür ein? Und wenn ja, wie?
Dass man verschiedenen, ich glaube in zahlreichen Städten, versucht hat oder die Überlegung hatte, die Menschen, die zu uns als Gastarbeiter gekommen sind, auch räumlich zusammen wohnen zu lassen, also eine Ghettoisierung zu schaffen, muss man heute retrospektiv sagen, war vermutlich ein Fehler. Aus diesem Fehler sollte man lernen. Aber eigene Familienerfahrung, man sollte da nämlich nicht immer so auf dem ganz hohen Ross sitzen. Meine Tante, die Schwester meiner Mutter, die mit meiner Mutter emigrieren konnte, damals Palästina, später Israel, im Alter von circa 30 Jahren nach Palästina kam, dort in einer ausschließlich deutschsprachigen Umgebung lebte.
Bei den Jeckes lebte
und man hat Deutsch gesprochen. Und sie konnte perfekt weiter Deutsch. Mit Ach und Krach konnte sie sich dann in Israel schon leben. Sie konnte ins Lebensmittelgeschäft gehen und konnte einkaufen. Aber so eine riesige Konversation in hebräischer Sprache, das war nicht so ihre Welt. Und sie ist am Schluss hochbetagt mit über 90 Jahren in einem deutschsprachigen Altenheim in Haifa verstorben. Das ist für mich immer so ein Beispiel, dass man ein bisschen aufpassen sollte, was verlange ich bei der Integration. Klar ist, eine Integration tatsächlich kann nur über die Sprache gelingen, dass man hier alles oder vieles ansetzen muss. Mhm. Absolut wichtig, halte ich auch für notwendig, insbesondere auch für mittelalterliche und jüngere Menschen, Menschen, die im Arbeitsprozess in irgendeiner Form tätig werden wollen. Aber ich wollte an dem Beispiel einfach sagen, sind wir ein bisschen vorsichtig, wenn wir uns auf das hohe Ross setzen.
Was können wir noch tun?
Es geht darum, auch in den Integrationskursen sehr klar zu vermitteln, was unsere Werte sind. Ich weiß, dass das leicht gesagt und schwer getan ist, zumal, und auch die Problematik, der Problematik bin ich mir bewusst, im Zeitalter der sozialen Medien und der Satellitenfernseher am Abend man in Al Jazeera wieder ganz andere Thesen hören kann. Und das ist auch noch dummerweise, glücklicherweise egal, dann in arabischer Sprache und man versteht es auch noch besser als das, was der Lehrer in Deutsch gesagt hat. Trotzdem müssen alle Bemühungen daran laufen, gerade mittelalterlich jüngere Menschen auch ins Arbeitsleben zu integrieren. Denn am Arbeitsplatz, das ist, glaube ich, auch die beste Integration in die allgemeine Gesellschaft. Da spricht man Deutsch, da hat man gemeinsame Interessen, da kommt man dann auch mal über seinen eigenen Tellerrand hinaus.
Wir sind jetzt bei der Sprache, bei der deutschen Sprache. Jetzt frage ich Sie mal, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem jüdischen Witz und einem Judenwitz?
Der Unterschied ist ganz, ganz einfach. Wobei ich mir immer ein bisschen schwer tue, einen sogenannten Judenwitz zu erzählen. Aber ich sage ihn jetzt einfach trotzdem. Ein klassischer Judenwitz ist, leider klassischer Judenwitz, die Frage, wie viele Juden in einen VW-Käfer passen. Und wenn ich dann die Antwort höre, 5 auf die Plätze und 30 in Aschenbecher, dann weiß ich nicht, worüber man da lachen soll.
Nein.
Und wenn Sie mich fragen, was ein jüdischer Witz ist, dann ist ein jüdischer Witz zum Beispiel der, was macht denn ein Rabbiner, ein katholischer und ein evangelischer Geistlicher mit dem Geld aus dem Klingebeutel oder der Sammelbox? Der katholische Geistliche hat in seinem Zimmer eine Linie, wirft das Geld hoch. Was links von der Linie ist, wird für die Kirche verwendet. Was rechts von der Linie ist, man hat auch eigene Bedürfnisse. Der evangelische Geistliche macht es ähnlich. Der hat einen Kreis. Die drei haben sich ausgetauscht. Daher kommt diese Sache. Er hat dann erzählt, er hat einen Kreis. Also er wirft das Geld hoch. Was im Kreis fällt für die Kirche, was außerhalb fällt, hat auch Bedürfnisse. Man kann den Kreis ein bisschen größer, ein bisschen kleiner machen. Und dann fragen sie den Rabbiner, Herr Rabbiner, wie machen Sie? Sagt er, eigentlich genauso, aber ich mache nicht im Zimmer. Ich gehe in den Hof. Ich werfe das Geld hoch. Was oben bleibt, gehört ihm. Was runterfällt? Das ist für mich das klassische Beispiel eines jüdischen Witzes. Der ist einfach nett. Da nimmt man sich selber auf die Schippe, während ein Judenwitz eben ein eindeutig antisemitischer Witz ist. Ich glaube, das wird an den Beispielen deutlich.
Ganz klar. Wenn Sie sich etwas wünschen dürften, Josef Schuster, dann wäre es was?
Dass jüdisches Leben in Deutschland zu etwas ganz Normalem wird, es letztendlich keinerlei Rolle spielen sollte und dürfte, ob jemand katholisch, evangelisch, jüdisch, muslimisch ist und wir in einer Gesamtgesellschaft so zusammenleben können und jeder die Möglichkeit haben soll, seine Religion, so er möchte, es gibt ja auch viele Menschen, die gar keiner Religion angehören, wenn er es möchte, seine Religion zu praktizieren, wie er es für richtig hält.
Daran müssen wir noch arbeiten, das können wir jetzt nicht gleich erfüllen. Aber einen Musikwunsch, den haben wir noch, den können wir Ihnen erfüllen. Mitgebracht haben Sie Klassik, und zwar Mozart, ein Ausschnitt aus der kleinen Nachtmusik. Und zwar ist es eine Aufnahme aus den Salzburger Orgelmatineen aus dem Jahr 1993, dirigiert von Sándor Weg. Warum haben Sie das ausgewählt?
Nun, ich komme aus Würzburg und in Würzburg haben wir alljährlich ein Mozartfest, eine 4 Wochen, in dem inzwischen übrigens nicht nur Mozart, aber selbstverständlich doch zu einem nicht unerheblichen Teil Musik von Mozart gespielt wird. Insoweit bin ich von frühester Kindheit mit Mozart verbunden, wenn auch, das muss man ehrlich sagen, angeblich Mozart nur einmal zu einem Kaffee in Würzburg gewesen ist.
Bevor wir das jetzt hören, sage ich danke für dieses schöne, anschauliche Gespräch, den tollen Witz, den einen meine ich, und die offenen Worte. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seeger.
Thank you. Das war HR2 Kultur Doppelkopf. Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir Musiktitel in unserem Podcast-Angebot ausblenden. Weitere Sendungen, die Sie jederzeit hören können, finden Sie auf hr2.de.